Der Nächste bitte. Der Podcast rund um Medizin und Gesundheit vom Marienhospital Brühl.
Herzlich willkommen in der GFU-Klinik Brühl im Marienhospital. Wir sprechen heute mit Stefanie Hewig-Kügler. Frau Hewig-Kügler ist Qualitätsmanagementbeauftragte im Krankenhaus und ich freue mich, dass Sie da sind.
Guten Tag, Frau Allerkamp. Ich freue mich ebenfalls, dass ich heute bei Ihnen sein darf.
Unser Thema heute, Frau Hewig-Kügler, heißt Qualität im Krankenhaus. Das sollten Sie wissen. Das ist natürlich ein sehr, sehr breit gefächertes Thema, was wir uns da heute auf die Fahne schreiben. Und wenn ich jetzt Ihre Berufsbezeichnung, Ihre Funktion Qualitätsmanagementbeauftragte, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, dann klingt das ja erstmal sehr, sehr kompliziert und auch sehr theoretisch. Verraten Sie uns ein bisschen, was dahinter steckt. Was machen Sie?
Ja, also wir sind im Marienhospital in Brühl zwei Qualitätsmanagementbeauftragte. Das heißt, das ist nicht eine Funktion, sondern wir sind zu zweit. Und wir sind eben die das Krankenhaus begleitet, unterstützt, das alles koordiniert, was die Arbeit im QM betrifft.
Und das heißt also, Sie steuern Prozesse oder wie können wir uns das als Laie vorstellen, was Sie machen?
Na, steuern tun wir die nicht, aber wir erarbeiten mit den Leuten im Haus zusammen die Inhalte der Prozesse. Also die Prozesse sind ja immer da, wir arbeiten immer, wir behandeln den Patienten und es gibt die Behandlungsabläufe. Und wir im QM begleiten alle Kolleginnen und Kollegen im Haus dabei, das häufiger mal strukturiert anzuschauen, wie läuft das denn ab, wo gibt es vielleicht Probleme und was können wir besser machen.
Haben Sie für uns so ganz konkrete Beispiele aus der Praxis, dass wir uns das ganz gut vorstellen können?
Ja, also zum Beispiel immer ein sehr wichtiger und auch risikobehafteter Bereich im Krankenhaus ist ja die zentrale Notfallambulanz, wo die Patienten im Grunde alle auflaufen, die kommen, ob mit Krankenwagen, ob zu Fuß und dann dort erwarten, zu Recht, dass sie adäquat und kompetent behandelt werden. Und dann muss man sich angucken, funktioniert das, dieser Aufnahmeprozess und die Verlegung dann entsprechend auf Stationen, auf Intensivstationen oder direkt in den OP. Und das muss man mit allen Beteiligten machen, also mit den leitenden Ärzten, mit den sonstigen Ärzten, Chefärzten, je nachdem, und den Pflegekräften und sonstigen Menschen, die an diesem Prozess beteiligt sind. Und zum Beispiel ein Ergebnis einer solchen Beschäftigung mit dem Thema war, dass wir vor ein paar Jahren das Triage-System eingeführt haben. Das heißt, das ist ein Ampelsystem, rot, grün, gelb, wo nach einem festgelegten Schema eine kompetente, ausgebildete Pflegekraft den Patienten, den sie empfängt, einstuft und sagt, der ist jetzt grün, der ist also nicht der super dringende Notfallpatient, oder der ist rot und muss sofort von einem Arzt gesehen werden.
Wenn ich Sie da kurz unterbrechen darf, das ist dieses Thema Triagierung, war ja gerade auch in der Corona-Zeit mit sehr viel Ängsten besetzt. Ne? Wer wird jetzt als erstes behandelt, wer ist jetzt? Funktioniert das in der Praxis dann wirklich ganz gut, dass auch die Patienten da mitmachen? Denn die müssen ja wissen, also jeder Patient, ich stelle mir vor, ich habe ihm gerade irgendwie Finger gequetscht oder habe eine Schnittwunde oder wie auch immer, dann denke ich ja wahrscheinlich immer, ich bin der wichtigste Patient. Wie funktioniert das in der Praxis? Was sind da so Ihre Erfahrungen? Auch wenn die Prozesse für die Mitarbeiter klar sind.
Ja, also die Triagierung im Corona-Fall ist ja eine andere Triagierung. Da geht es ja im Grunde darum, auch Patienten unter Umständen auszuschließen von der Behandlung. Das machen wir bei unserer Triagierung in der Notfallambulanz natürlich nicht, sondern da kommt halt ein Patient angelaufen, der vielleicht von der Biene gestochen wurde, ja, und wo man jetzt gucken muss, vielleicht ist der Allergiker oder hat der einen ganz normalen Verlauf oder hat eine Zecke und möchte, dass die Zecke entfernt wird, oder es kommt ein stiller Patient, der dann zu der Dame, zu der Pflegekraft kommt am Empfang und sagt, ich habe so ein bisschen Schmerzen in der Brust, und dann muss eine kompetente Person da sitzen, eine Pflegekraft, die dann anhand des Schemas herausfinden kann, hat der jetzt was Gefährliches oder also hat er vielleicht einen Herzinfarkt?
Und ja, muss dann natürlich
und muss direkt einen Arzt sehen oder ja. Ja, und das heißt, das ist eine andere Art. Ja, wir wollen niemanden ausschließen, auch der grüne Patient kommt irgendwann dran, aber der rote Patient muss halt einfach den Arzt viel schneller sehen. Und ich wenn man mit dem Patienten offen darüber spricht und sagt, sie sind jetzt grün eingestuft aufgrund dieser und dieser Kriterien und wir haben hier aber drei rote Patienten, die gerade in Behandlung sind, ja, mit schwersten Verletzungen oder schwersten inneren Erkrankungen, dann verstehen die das in der Regel. Man muss es nur kommunizieren.
Ja, das ist ein gutes Beispiel dafür, weil ich denke mal, das ist ja auch gerade in den Medien ganz oft wird das kritisch gesehen, die Notfallambulanz, dass, ne, die Beschwerden kommen von Patienten, die vielleicht stundenlang warten. Aber es ist ein gutes Beispiel, was Sie jetzt für Qualitätsmanagement auch gesagt haben. Also diese Prozesse gut zu optimieren, also zu implementieren, sage ich einfach mal wirklich zu sagen, und mit den Kollegen gemeinsam das zu erarbeiten. Frau Hebig-Kügler, wenn wir noch mal so ein bisschen die rechtliche Seite, es ist ja jetzt nicht so, dass Sie das freiwillig entscheiden können, ob Sie ein Qualitätsmanagement haben. Ich habe noch mal ein bisschen nachgeschaut und ab 2005 beschloss der gemeinsame Bundesausschuss durch das Sozialgesetzbuch, dass Kliniken dieses Qualitätsmanagement auch vorweisen müssen. Es gibt also eine rechtliche Komponente. Wie sehen Sie das? Also was bedeutet das für Ihr Krankenhaus? Also Sie müssen sich praktisch auch zertifizieren lassen oder was heißt das?
Also es heißt erstmal, jedes Krankenhaus braucht ein internes QM. Wie genau das auszusehen hat, wird uns nicht vorgeschrieben. Die meisten Krankenhäuser haben mit QM auch schon ein bisschen früher angefangen als 2005. Das Marienhospital Brühl hat, das ist jetzt eine gute Frage, ich bin hier seit 2013, da war es auf jeden Fall schon einige Jahre nach KTQ zertifiziert. Und als ich 2013 kam, haben wir entschieden...
KTQ ist jetzt ein besonderes...
Das war ein anderes Zertifizierungsverfahren, das viele Krankenhäuser hatten, wo es mittlerweile so ist, dass viele auf die ISO wieder umgestiegen sind, die früher für Krankenhäuser ziemlich schwierig war, die aber sehr angepasst wurde und heute für Krankenhäuser ganz gut praktikabel ist.
Das ist die ISO...
ISO 9001 und momentan die Version 2015, nach der wir zertifiziert sind. Und die GFO hat vor 2013 irgendwann entschieden, dass alle GFO-Krankenhäuser diese ISO 9001 machen.
Ich kann mir vorstellen, Frau Hebig-Kügler, dass ziemlich viel Aufregung im Haus ist, wenn also eine Zertifizierungsgesellschaft kommt, also externe Gutachter, die dann Sie wirklich genau untersuchen, welche Prozesse hier gut laufen, welche aber auch nicht. Wie hoch ist da die Aufregung oder beziehungsweise wie kriegen Sie das gut in den Griff?
Ja, also direkt vor so einem Zertifizierungsaudit ist die Aufregung im Haus natürlich schon immer groß. Wir versuchen das aber dadurch, dass wir da im Grunde immer dran arbeiten. Wir versuchen das ganze Jahr durchgängig überhaupt nicht so ein Pick hinzukriegen, kurz vorm Audit ist alles in allen heller Aufregung, sondern wir arbeiten immer an unseren Prozessen und in unserem QM. Was wir so ein bisschen als sowohl Vorbereitung auf die Audits, also auf diese Begutachtung, dass Leute kommen und auch um unsere Prozesse immer mal wieder ein bisschen genauer zur Beleuchtung machen, ist, dass wir interne Audits machen im Haus. Wir haben das so organisiert, dass wir in 3 Jahren alle unsere Prozesse angucken und das verteilt auf die einzelnen Jahre, sodass wir so 9 bis 10 kleine Audits, sage ich jetzt mal, pro Jahr machen in einem geschulten internen Audit-Team. Das sind Leute aus Verwaltung, Ärzteschaft, Pflege, die geschult sind in der DNN ISO 9001 und auch, wie mache ich so ein Audit. Und wir arbeiten als Team auch eng zusammen. Wir erarbeiten dann Fragenkataloge und gehen vor Ort und gucken uns die Prozesse vor Ort an.
Sie haben ja, wenn Sie solche Prozesse und Abläufe untersuchen, natürlich immer so ein bisschen die Innensicht und die eigene Brille auf. Wie wichtig sind denn eigentlich Patientenmeinungen? Also ich meine, Qualitätsmanagement hat ja erstmal damit zu tun, dass Patientensicherheit und dass es immer um den Patienten geht. Binden Sie die mit ein oder wie können wir uns das vorstellen?
Ja, also wir binden alle, die in irgendeiner Art und Weise mit uns zu tun haben, also nicht nur Patienten, auch die Einweiser, die Rettungsdienste.
Einweiser sind jetzt die niedergelassenen Ärzte.
Die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte, die uns Patienten schicken oder denen wir Patienten zurückschicken. Genau, und wenn man es dann ein bisschen weiter fasst und dann sind auch noch sozusagen Kunden im Sinne von, ja, sind für uns als Krankenhaus auch unsere Gemeinde drumherum. Also Brühl ist für uns wichtig und dass Brühl immer auch ein bisschen eine gute Meinung von uns hat, also Brühl, die Bürger, die dann vielleicht da irgendwann auch Patienten werden, Wir machen das strukturiert, indem wir zum Beispiel in bestimmten Bereichen Einweiser befragen, alle 3 Jahre, also die niedergelassenen.
Was sind das für Fragen? Vielleicht, denn das fände ich jetzt auch nochmal spannend für diesen Podcast, nochmal zu gucken. Sie haben dieses gute Beispiel von der Triagierung gebracht, von diesem Ampelsystem. Zum Beispiel bei der Entlastung, Aufnahme, sind das so Dinge, die Sie unter die Lupe nehmen? Oder?
Wir nehmen das einmal unter die Lupe, zum Beispiel in den internen Audits, dass wir das angucken. Aber Sie haben ja eben nach der Patientenmeinung gefragt, wir befragen auch unsere Patienten. Und die bekommen also zum Beispiel bei der Aufnahme einen Fragebogen mit dem Hinweis, den bitte im Laufe des Aufenthalts und am besten kurz nach der Entlassung oder kurz bevor sie nach Hause gehen, auszufüllen. Und da fragen wir auch die Patienten nach ihrer Meinung, wie sie zum Beispiel zufrieden sind mit dem Entlassungsprozess. Das ist sehr wichtig. Und zu diesem Prozess befragen wir auch die einweisenden Ärzte, die einen Fragebogen erhalten. Also wie zufrieden sind sie mit der Übermittlung des Arztbriefes und der Informationen über ihren Patienten? Wie zufrieden ist der Patient mit der Kommunikation im Haus, mit Informationen, die er hier bekommen hat und natürlich auch mit Dingen, die für Patienten ja wichtig sind, Essen,
das
Sauerkeit.
Wollte ich gerade sagen, das Essen ist ja wirklich, ne, ist auch eine Form von Tagesstruktur, ja. Und das Erste, was die Angehörigen fragen bei Besuch, ist ja immer, wie ist denn das Essen? So, das ist nicht, also Essen im Krankenhaus spielt schon eine große Rolle.
Ja, ich glaube, es hat auch ein bisschen damit zu tun, diese Dinge wie Sauberkeit, Essen, Freundlichkeit, Hygiene. Das kann der Patient, genau, Hygiene, dann im Großen, das kann der Patient gut beurteilen, ist zwar subjektiv, aber er kann beurteilen, wie er das in dem Haus findet. Wohingegen es schwierig ist zu beurteilen als Patient, wie ist denn jetzt die Behandlung? Ist Richtig. Die wirklich zielführend? Ist die gut?
Ich kann als Patient eigentlich nur sagen, ich habe weniger Schmerzen, mir geht es besser, aber ich kann sicherlich nicht die Behandlungsform beurteilen als Laie, da haben Sie recht. Also von daher ist es gut, dann nochmal die anderen Dinge auch mit in den Blick zu nehmen. Frau Wichtlo, unsere Zeit geht so ein bisschen vorbei. Es ist sehr, sehr kurzweilig, dieses Gespräch. Qualitätsmanagement, also diese schwierige Fachrichtung in 10 Minuten zu packen, ist auch echt eine Herausforderung. Aber wenn Sie so erzählen, dann merke ich schon, es ist ja wirklich eine unglaubliche Menge, die Sie dokumentieren müssen, die Sie analysieren müssen, untersuchen, nachhaltig nochmal prüfen. Ersticken Sie da nicht manchmal auch in der Bürokratie? Weil ich stelle die Frage, weil ja auch viele, viele Ärzte und Pflegekräfte vor allen Dingen auch sagen, dass die Dokumentation ja immer eine größere Herausforderung eigentlich wird für den Berufsalltag.
Ja, das stimmt. Hier müssen wir jetzt im Grunde zwei Dokumentationsarten unterscheiden. Also einmal das, was wir machen an Vorgabedokumenten. Also wir haben Behandlungsleitfäden, wo wir sagen, ja, so sollte die Behandlung bei einem Patienten mit einer bestimmten Diagnose ablaufen. Wir haben Checklisten, die ausgefüllt werden müssen. Und dann haben wir die Patientendokumentation, also wo dokumentiert wird in der Patientenakte, was wurde beim Patienten gemacht, wie ist der Status, wie ist sein Gesundheitszustand, welche Medikamente hat er bekommen. Und da, also das Zweite, was ich gesagt habe, da ist es natürlich so, dass wir an gesetzliche Anforderungen gebunden sind, dass wir nachweisen müssen, wir haben die Dinge getan und dass wir das auch nachweisen müssen für den Kostenträger, um das Geld zu bekommen. Und das ist sicherlich in den letzten Jahren sehr viel mehr geworden mit dem, was wir im QM festlegen. Ja, dass wir sagen, das ist ein Behandlungsablauf, da wollen wir eigentlich das ein bisschen wieder verbessern. Also es ist sicherlich viel Arbeit, die Dinge zu erstellen und auch regelmäßig zu pflegen. Aber wenn man einmal festgelegt hat, die Behandlung eines Patienten von der Aufnahme bis zur Entlassung soll so passieren, die Pflegekraft macht dann dies, der Arzt macht dann das, der Physiotherapeut kommt dann und macht jenes, dann habe ich was, wo ich sagen kann, ich behandle laut Behandlungsleitfaden XY und das erspart mir ja wieder ein bisschen.
Das heißt ja eigentlich Orientierung statt, ne? Also so wie Sie jetzt sagen, wenn ich das zusammenfasse nochmal, es ist viel zu tun, also Sie müssen sehr, sehr genau hinschauen, Sie müssen viele Menschen mit einbeziehen, die hilfreich sind und sagen können, das können wir optimieren, das und das, aber wenn man es einmal hat und auch wieder überprüft, weil Dinge verändern sich vielleicht auch, ist es ja eigentlich eine Erleichterung und eine Sicherheit vor allem für den Patienten. Ich denke, das ist auch ganz gut klar geworden. Ja, freue mich, ich könnte noch stundenlang mit Ihnen weiterreden, weil ich finde es, ich habe immer gedacht, dass QM ganz, ganz trocken ist und ich war da immer so ein bisschen vorsichtig und habe gedacht, oh, das ist sicherlich sehr anstrengend und theoretisch, aber Sie haben das wirklich super rübergebracht. Und ich wünsche Ihnen noch alles Gute, Ihnen und Ihrer Kollegin, noch viele neue Ideen und Impulse und freue mich vielleicht auf die Fortsetzung Teil 2. Ich denke, Zeit haben wir dafür noch.
Alles klar, vielen Dank, Frau Ellerkamp, und einen schönen Tag noch. Ja. Tschüss.